Ich lese den heutigen Bibeltext, der steht im 1. Petrus 2, die Verse 4 bis 10. Kommt zu ihm, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Der zweite Bibeltext steht in Jesaja 63, 19b bis 64,1. Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Komm mit Macht, so wie ein Feuer, das ihm nur einen Reisighaufen verzehrt und Wasser zum Sieden bringt.
Ja, vielen Dank, Melissa. Mein Name ist Aaron Köhler und ich habe gerade das Glas umgeschmissen, was sich jemand gefragt hat. Und ich freue mich, dass wir heute hier zusammen sind. Manche sind vielleicht zum ersten Mal im Gottesdienst, manche schon oft. Von daher ist es sehr spannend, wie wir hier auch zusammen sitzen und gemeinsam wollen wir uns einen Bibeltext anschauen. Das machen wir in unseren Gottesdiensten immer, weil wir glauben, dass da etwas drinsteckt, was uns auch heute noch ganz viel zu sagen hat. Und Bernhard hat uns schon ein bisschen mit hineingenommen, dass wir uns in den letzten Gottesdiensten mit verschiedenen Werten beschäftigt haben, die uns als Kirche wichtig sind. Und heute geht es um den Wert, wir als Kirche wollen weitere neue Kirchenprojekte anregen, mitgestalten und gründen. Also wir wünschen uns nicht nur, dass ein neues Kirchenprojekt mittendrin in Cottbus entsteht, sondern dass eine richtige Bewegung entsteht. Und vielleicht, als du diesen Wert gehört hast, kam dir auch die Frage so, warum? Also seid ihr nicht zufrieden? Ist doch vielleicht nett. Warum wollt ihr das? Und es hat verschiedene Gründe. Ein Grund zum Beispiel ist, dass wir gerade in Ostdeutschland sehen und erleben, dass das Modell Kirche eher eine Art Auslaufmodell ist an vielen Stellen. Ja? Also immer mehr Kirchenaustritte, wobei in Ostdeutschland sind schon so viele Leute aus der Kirche ausgetreten, da wird es keine neuen großen Kirchenaustritte mehr geben, sondern das ist schon der Fall. Aber zum Beispiel gibt es immer mehr Kirchtürme, sagt man, wo ein Pfarrer für die zuständig ist. Das heißt, er ist dann für 15 Gemeinden oder Kirchen zuständig und soll dann da irgendwie Gottesdienste machen, gleichzeitig an 15 Orten zum Beispiel. Und gleichzeitig sind die Kirchen eher leer und Kirche ist immer weniger sichtbar. Und wir haben gesagt, wir wünschen uns, dass das anders ist, dass Kirchen wieder voll sind. Warum? Weil es etwas in Kirche gibt, wo wir glauben, dass es das eigentlich so nirgendwo sonst gibt. Das ist natürlich eine steile These, aber es gibt einen Grund, warum ich das sage, und das hat mit dem Bibeltext zu tun, den wir gerade gehört haben. Und ich würde euch gerne einladen, dass wir in den nächsten Minuten uns gemeinsam mit diesem Bibeltext ein bisschen auseinandersetzen, weil da etwas zum Ausdruck kommt, wo wir sehen, Kirche ist irgendwie an manchen Stellen sehr menschlich, vielleicht auch eine Institution wie andere, aber gleichzeitig steckt da etwas drin, was irgendwie so einzigartig ist, dass, und deshalb haben wir von Anfang an gesagt, deshalb wünschen wir uns mehr davon. Deshalb wünschen wir uns, dass mehr weitere neue Kirchenprojekte entstehen und gegründet werden. Was steckt in Kirche drin? Es hat zu tun, und das seht ihr auch abgedruckt in drei Gedanken, es hat zu tun mit Gottes Schönheit, die strahlt, mit einer Bewegung von vielen Menschen und einer außergewöhnlichen Erfahrung von Gnade. Das möchte ich gerne mit euch anschauen und wir steigen ein in diesen ersten Punkt, Gottes Schönheit, die strahlt. Ihr dürft gerne in den Bibeltext mit mir gemeinsam nochmal reinschauen. In Vers 5 steht dort, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Petrus, es war ein enger Freund von Jesus und einer der wichtigsten Kirchenleiter der frühen Kirche. Und der verwendet hier ein Bild für die Kirche, für die Gemeinschaft der Christen. Und er sagt, das ist wie ein Gebäude oder eigentlich was in dem Bild drinsteckt, es ist wie ein Tempel. Ja? Ein Tempel, ein Haus sozusagen, wo Gott gegenwärtig ist und der aus lebendigen Steinen zusammengebaut wird, also einzelne Menschen, die das sind. Und es wird von seinem Geist, seiner Gegenwart erfüllt. Das steht hier in diesem Vers. Und dann Vers 9, auch ein Bild, was wahrscheinlich für uns jetzt nicht ganz so alltäglich ist. Er sagt da über Kirche, ihr seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. So, was bedeutet das? Ja, das ist jetzt ja nicht, sag ich mal, Alltagssprache, sondern etwas sehr, vielleicht auch etwas Ungewohntes. Und ich glaube, um das zu erklären, ist interessant, dieser Satz, der taucht eigentlich schon einige Jahrhunderte vorher bereits schon mal auf. Und zwar im Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel, im zweiten Buch Mose. Und da steht, dass, oder wird berichtet, dass Gott sein Volk, das Volk Gottes, aus Ägypten befreit unter der Anführung von Mose. Und dann ziehen sie in die Wüste und Gott sagt zu ihnen dann Folgendes, er macht ein Versprechen. Er sagt in 2. Mose 19, ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also kommt euch das bekannt vor? Genau die gleiche Formulierung, die auch in Vers 9 drinsteckt, was Petrus hier über die Kirche, über die Christen, über die Gemeinschaft von Gläubigen sagt. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft. Als Gott sein Volk aus Ägypten herausführt, hat er sie eingeladen, einen Bund mit ihnen zu schließen, eine Verbindung aufzubauen, also eine Gemeinschaft, die zwischen Gott und Menschen entsteht. Und das Spannende ist, als das geschieht damals, und das ist eine Parallele auch zu dem Bibeltext, kommen wir gleich dazu, geschieht etwas, nämlich Gott kommt herab. Und da wird dann beschrieben von Blitzen und Donner und von Feuer und Rauch. Oder man könnte es auch anders ausdrücken, Gottes Herrlichkeit strahlt auf einmal durch. Und das ist ein Begriff, der zieht sich ganz oft durch die Bibel. Was ist das? Gottes Herrlichkeit. Es ist, man könnte es vielleicht so zusammenfassen, die strahlende, unendliche Größe, Macht, Schönheit und Gegenwart Gottes, die auf einmal hindurchbricht, die auf einmal sichtbar wird und durchstrahlt. Und Mose, der ist davon so berührt, dass er sagt, dieser Anführer, ich möchte gerne diese Herrlichkeit sehen. Ich möchte gerne die von Angesicht zu Angesicht sehen. Und dann sagt Gott, wenn du das siehst, das wird dich umhauen. Das geht überhaupt nicht. Aber ich kann an dir vorüberziehen, dass du sozusagen hinter dir siehst, wie meine Herrlichkeit an dir vorbeigeht. Weil das so stark ist, es würde dich vernichten, wenn du das sehen könntest. So eine Kraft steckt da drin. So, warum erzähle ich das? Petrus, der Schreiber dieses Briefes hier, nimmt sich etwas sehr Besonderes heraus. Er sagt, schau mal, die Gemeinschaft, dieses Volk, was damals beschrieben wird, das ist jetzt heute die Kirche. Das ist die Gemeinschaft von Christen. Und damit sagt er hier, Kirche, die Gemeinschaft von Christen, ist der Ort, wo Gottes Gegenwart, oder hier steht, wo sein Geist gegenwärtig ist. Also die gleiche Herrlichkeit, die gleiche Schönheit, die gleiche Gegenwart Gottes, die damals in dem Volk Israel war, die sagt Petrus, die steckt auch in Kirche drin. Oder zumindest hat sie das Potenzial, dass dort das immer wieder in ganz neuer Art und Weise zum Vorschein kommen kann und hineinstrahlt und durchbricht. Also dort, wo wir uns um diesen Gott drehen, wo eine Gemeinschaft entsteht, die sagt, Gott, wir wollen, dass du in unserer Mitte bist. Wir wollen diese Gemeinschaft mit dir. Dort haben wir einen Zugang zu der gleichen Schönheit und Gegenwart Gottes. Kirche ist der Ort, wo Gottes Schönheit in besonderer Weise hineinstrahlen will. Danke, dass ihr mir kurz gefolgt seid, weil das war ein bisschen theologisch, das gebe ich zu. Aber ich glaube, dass das Auswirkungen hat. Eine Auswirkung zum Beispiel ist, Gottes Gegenwart ist in besonderer Weise in Kirche erlebbar. Und das bekommen wir an verschiedenen Stellen mit. Nicht, dass das immer alles wunderbar ist und toll, aber dass Leute, die auch mit Kirche nichts zu tun haben, bei mittendrin manchmal dabei sind und sagen, irgendwie ist hier etwas anders. Irgendwie ist hier eine Atmosphäre da, wo ich irgendwie, die irgendwie besonders ist. Und Christen würden sagen, könnte es damit zu tun haben, dass da ein Gott ist, der diese Atmosphäre prägt, mit seiner Gegenwart und mit seiner Schönheit. Das ist ein Punkt. Und es gibt aber noch einen zweiten Gedanken, und ich glaube, der kann sehr herausfordernd sein. Diese Gegenwart, diese Schönheit Gottes hat die Kraft, wie bei Mose, auch unsere Kategorien völlig aufzusprengen und uns sprichwörtlich umzuhauen. Und wenn du schon länger mit Gott, mit Kirche zu tun hast, dann möchte ich dir gerne die Frage stellen, glaubst du das? Glaubst du, dass Gottes Schönheit hier in unserer Kirche sein will und dass es auch deine und meine Erwartungen und unsere Kategorien sprengen will über Gott? Ich möchte euch zwei, drei Beispiele nennen aus der Geschichte, wo das auf einmal passiert ist, in einer Art und Weise, die so stark war, dass sie wirklich alles auf den Kopf gestellt hat. Kirchengeschichte ist voll davon. Im November 1856 besuchte eine Frau namens Mrs. Colville, sie war eine Engländerin, und die hatte Gott irgendwie persönlich erlebt und sie reiste dann nach Nordirland und wollte gerne diesen Glauben auch mit anderen Leuten teilen. Und als sie dann dort war, hat sie mit verschiedenen Menschen gesprochen, aber als es dann wieder darum ging, wieder zurück nach England zu gehen, war sie etwas enttäuscht, weil sie das Gefühl hatte, irgendwie... Ich habe mit Leuten darüber gesprochen, aber irgendwie interessiert sich gar niemand dafür, für das, was mir eigentlich so sehr in meinem Herzen brennt. Und sie ging wieder zurück, aber es gab einen Mann, James McQuilkin, den Namen müsst ihr euch nicht unbedingt merken, aber dieser Mann, der hat da auch mit dieser Miss Colville gesprochen und der hat dann gesagt, ich möchte ab jetzt eine Kirche besuchen. Ist dann zu einem Gottesdienst gegangen und hat gesagt, eigentlich fände ich es toll, diesen Gott kennenzulernen. Fing dann an zu sagen, ach, lass uns doch gemeinsam beten, vielleicht gibt es noch andere Menschen, die das auch wollen. Und dann haben sie sich zusammengetan und gebetet und dann war jemand, der auch gesagt hat, Mensch, ich möchte diesen Gott irgendwie auch mehr kennenlernen. Und nach ein paar Wochen waren neue Leute, die irgendwie dazugekommen sind und dann breitete sich eine ganze Bewegung über Nordirland aus. Zwischen 1857 und 1860 ließen sich etwa in Nordirland 100.000 Menschen taufen, weil sie Gott in ihrem Leben in besonderer Weise erlebt haben, wie sie es niemals gedacht hätten. Und das bei einer Gesamteinwohnerzahl von 300.000. Also 30%, die irgendwie gemerkt haben, hier ist etwas anders, hier kommt Gott auf einmal hinein. Und das hat massive gesellschaftliche Veränderungen mit sich gebracht. Es kam zu einer spürbaren Reduzierung der Kriminalität. Immer weniger Menschen hatten Probleme mit Alkoholsüchten und Abhängigkeiten. Unternehmer und Geschäftsleute wurden ehrlicher in ihren Geschäften. Familiäre Werte und Beziehungen verbesserten sich spürbar. Warum? Weil Gottes Schönheit, weil Gottes Gegenwart hineinstrahlte und Gott auf einmal durchgebrochen ist. In Südkorea, um das Jahr 1900, gab es in Südkorea weniger als 1% der Menschen, die mit Kirche in irgendeiner Art und Weise Berührung hatten. Das ist so ähnlich wahrscheinlich wie hier in Cottbus. In Cottbus besuchen an einem normalen Sonntag etwa 600 bis 700 Leute einen Gottesdienst. Weniger als 1%. Und um 1907 gab es in Korea, in Pyongyang, auf einmal eine Bewegung von Gebet. Über 10% der Menschen wurden Christen und mittlerweile leben in Südkorea um die 30%, die den christlichen Glauben bekennen. 14 Millionen Menschen. Und das hat auch massive gesellschaftliche Auswirkungen. Warum? Weil Gottes Schönheit, seine Herrlichkeit auf einmal hindurchstrahlt. Gott bricht durch. Auch in Ostafrika ist das passiert, in Ruanda, in Uganda, in Kenia, in Tansania und auch in Südafrika. Und ich habe euch vorne ein Zitat in das Programmheft mal abgedruckt, das dürft ihr gerne mal aufschlagen, weil da etwas zum Vorschein kommt von diesen Auswirkungen, was passieren kann, wenn tatsächlich Gott auf einmal hindurchbricht. Und ich lese nur den zweiten Abschnitt, also den unteren Teil. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch oben das später nochmal lesen. Aber wo man sieht, wie auf einmal diese Gegenwart Gottes alles auf den Kopf stellt. Und diese zwei Journalisten, die das beschreiben, die hatten mit Kirche eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Aber sie sehen etwas in Südafrika, was sie total berührt hat. Und sie schreiben, der zweite Abschnitt, solche Geschichten über menschliche Liebe sind in Südafrika an der Tagesordnung. Immer geht es um Vergebung. Nächstenliebe, Ermutigung, Gemeinschaft. Hier hat der christliche Glaube noch eine soziale Kraft. Keine sprengende, sondern eine vereinende. Als unsere Kinder sich an die neue Schule gewöhnt und eingelebt hatten, erkrankte in ihrer Schule der 7-jährige Zech an einem Gehirntumor. Die ganze Nachbarschaft half, kochte, fuhr seine Brüder in die Schule und sammelte Geld für die Mutter, damit sie möglichst viel Zeit bei ihm im Krankenhaus verbringen konnte. Zech ist jetzt 12 und Dutzende Freunde stehen der Familie immer noch mit allem, was sie haben. Das ist Jesus in Aktion. Was geschieht hier? Gottes Schönheit, seine Gegenwart strahlt durch. Ja, und wir denken manchmal irgendwie Kirche, oder ich weiß nicht, ob du das denkst, aber Kirche ist auch normal, ja. Es ist irgendwie so ein menschliches Miteinander und das ist es auch, ja, mit allen Schwierigkeiten, mit allen Herausforderungen, aber es steckt auch etwas drin, was die Kraft hat, das zu durchbrechen, nämlich Gottes Schönheit, die hindurchstrahlen will. Und dieser Gott, der fordert uns auf, unsere Erwartungshaltung an ihn zu überprüfen und vielleicht auch zu beten, wie dieses Gebet, was ich euch auch abgedruckt habe, was wir vorhin gehört haben in Jesaja 64. Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Lass deine Schönheit hineinstrahlen. Warum wollen wir und träumen wir davon und beten, dass noch weitere Kirchenprojekte angeregt und gestattet werden? Weil Gottes Schönheit in seiner Kirche drinsteckt und er jederzeit durchbrechen kann und will. Und wir dürfen ihn darum bitten. Das ist das Erste. Gottes Schönheit strahlt in seiner Kirche. Und ich wollte euch gerne einladen, für die, die neu sind. Wir machen manchmal in der Predigt so einen kleinen Break, wo wir ins Gespräch darüber kommen wollen, was wir vielleicht auch gehört haben. Und ich habe zwei Fragen, mit denen ihr am Tisch mal unterwegs sein wollt. Manche sind können viel mit Gott anfangen. Für manche ist es eher eine komische Kategorie. Wenn du sagst irgendwie, das ist alles ganz nett, aber ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll, vielleicht die Frage, wo hast du erlebt, dass etwas Schönes bei mittendrin irgendwie sichtbar geworden ist? Ja, vielleicht in der Gemeinschaft, im Miteinander, wo hast du das erlebt? Und die zweite Frage, in welchem Bereich wünschst du dir vielleicht, dass Gott überraschend hereinbricht und auch etwas aufbricht? Also wo hast du erlebt, dass Schönheit irgendwie bei mittendrin sichtbar geworden ist? Oder die Frage, in welchen Bereichen wünschst du dir, dass Gott so überraschend durchbricht? Ihr dürft entscheiden, über welche Frage ihr euch unterhalten wollt. Und lasst uns ein bisschen darüber ins Gespräch kommen an den Tischen. Wenn ihr alleine sitzt, dürft ihr euch gerne zu jemandem dazusetzen. Und lasst uns ein paar Momente darüber reden und dann geht es hier vorne weiter. Ihr Programm. Ja, es war nicht genug Zeit, um darüber ganz tief ins Gespräch zu kommen. Aber vielleicht ist es ja auch eine Möglichkeit, auch im Anschluss an den Gottesdienst ein bisschen das noch zu vertiefen und darüber ins Gespräch zu kommen. Wo hast du Schönheit irgendwie bei mittendrin vielleicht auch erlebt und in welchen Bereichen wünschst du dir, dass Gott irgendwie auch so hindurchbricht, dass da auf einmal etwas aufbricht, wo du vielleicht nie gedacht hättest, dass das überhaupt möglich sein kann. Wir glauben, dass in Gott etwas drinsteckt, was so viel größer und schöner ist, als wir uns manchmal vorstellen können. Das war der erste Gedanke. Ein zweiter Gedanke, der auch damit zu tun hat und wo wir glauben, das steckt irgendwie in Kirche so drin, weshalb wir sagen, boah, davon braucht es eigentlich noch viel, viel mehr, ist ein zweiter Gedanke, nämlich eine Bewegung von vielen. Was meine ich damit? Lasst uns mal dieses Bild nochmal hernehmen, was wir in unserem Alltag wahrscheinlich nicht so oft benutzen. Wir sind Priester. Ja, also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwo gehört habt in eurem Alltag, wahrscheinlich nicht allzu oft. Wahrscheinlich habt ihr auch nicht so viele Priester bis jetzt getroffen oder die von sich sagen würden, sie sind Priester. Und hier spricht Petrus davon, dass wir alle jetzt eine Heilige, eine königliche Priesterschaft sind. Und es gibt hier einen kleinen Punkt, der aber, glaube ich, sehr entscheidend ist. Petrus sagt hier nicht, ihr habt eine Priesterschaft, sondern ihr seid eine Priesterschaft. Und das ist ein kleiner Unterschied, aber der macht allen Unterschied der Welt. Warum? In den früheren Zeiten, also auch damals, als der christliche Glaube gerade neu anfing, gab es eigentlich in allen Kulturen ein bestimmtes Verhältnis und ein Verständnis über Gott und irgendwie über das Heilige und dass wir irgendwie da nicht zusammenpassen und dass es eine Trennung gibt zwischen Gott und dem Heiligen und es braucht sozusagen Priester als Mittler. Damals hatten die Leute ein Verständnis davon und es gab sozusagen eine kleine heilige Elite, die dafür zuständig war, dass Gott und die Menschen irgendwie miteinander in Verbindung gekommen sind. Und dann auf einmal kam das Christentum. Und das Christentum war nicht einfach eine neue Religion, die auch dazukommt, sondern sie war so anders, dass die Römer über den christlichen Glauben gesagt haben, das sind alles Atheisten. So, wie kommt man da drauf, so etwas zu sagen, dass sie Atheisten sind? Warum? Weil die Christen hatten keinen Tempel, die hatten keine Priester und die hatten keine Opfer mehr. Und wenn man die Christen gefragt hat, so warum, dann haben sie gesagt, Jesus ist unser Tempel. Und sie haben gesagt, Jesus ist auch unser Priester. Das ist sozusagen die Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Und sie haben gesagt, Jesus ist auch das ultimative Opfer, das erbracht wurde, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Das heißt, wir brauchen keine Priester mehr, wir brauchen auch keine Opfer mehr und wir brauchen auch keinen Tempel mehr. Und gleichzeitig sagt das Neue Testament, weil Jesus der letzte ultimative Tempel, Priester und Opfer zugleich ist, deshalb ist dort, wo Jesus Christus im Zentrum steht, der Tempel. Und deshalb ist die Gemeinschaft der Christen, ist der Ort, wo Gott wohnt. Da ist der Tempel. Es braucht keine Gebäude mehr. Das ist, was dieser Text hier sagen will. Die Gemeinschaft der Christen ist der Ort, wo Gott wohnt, der Tempel Gottes. Und weil dieser Jesus in ihrer Mitte lebt, deshalb sind wir alle Priester. Nicht nur eine kleine, ausgewählte Elite. Und wir sind eingeladen, mit unserem Leben, mit unserer Zeit, mit unserem Einsatz für andere Opfer zu bringen. Wie Vers 5 beschreibt, an denen Gott Freude hat. Das war auch wieder eine kleine theologische Schneise, die vielleicht gar nicht so leicht nachzuvollziehen ist, aber ich glaube, dass sie auch krasse Auswirkungen hat. Unser Leben, sagt Gott, sollen wir, können wir zur Verfügung stellen, zu helfen, sich in der Nachbarschaft zu engagieren, meine Zeit, mein Geld für andere zu geben. Und dann, Vers 9, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Die Bibel, der christliche Glaube sagt, nicht nur eine einzelne kleine Elite, sondern wir alle, jeder einzelne Christ hat Gaben von Gott geschenkt bekommen und ist eingeladen, dass Kirche eine Bewegung von vielen ist, nicht nur von Einzelnen. Und ich glaube, was das bedeuten kann, ist sehr, sehr stark. Weil Kirche ist dann nicht zuerst irgendwie ein Gebäude oder eine Institution, sondern Kirche ist zuerst eine Bewegung von vielen Menschen. Von vielen, die bereit sind zu sagen, ich bringe mich mit dem, was ich habe, ein. Und wisst ihr, damit ist Kirche nicht kontrollierbar. Es ist eine Bewegung, die dynamisch ist, wo man nicht immer genau weiß, was alles passiert, weil jeder bereit ist, mit dem, was er hat, seinen Gaben und dem, was man einzubringen hat, sich einbringt. Und wo Leute bereit sind, ihr Leben Gott zur Verfügung zu stellen und als ein Opfer für Gott. Und ich weiß, dieses Wort Opfer ist jetzt wahrscheinlich nicht das allerschönste Wort, was bei allen so positive Verbindungen irgendwie hervorruft, weil es hat so viel mit Selbstaufgabe, mit sich selbst nicht so wichtig zu nehmen zu tun. Und es ist irgendwie so das Gegenteil von dem, was wir überall hören, du musst auch mal ein bisschen auf dich selbst achten. Und es geht auch nicht darum, dass man nicht auf sich selbst achtet und dass man vielleicht auch nicht seine Grenzen achten darf, sondern Gott hat uns ganz bewusst Grenzen gegeben, die gut sind zu beachten. Aber was wäre, wenn mittendrin dafür bekannt wäre, dass hier Menschen sind, die bereit sind, etwas für andere und für Gott zu riskieren, die mehr geben als das Nötigste, die bereit sind, wie in dem Zitat vorne, auf stärkste Art und Weise zu vergeben und die auch bereit sind, sich die Frage zu stellen, will Gott mich vielleicht gebrauchen, mit einem Team vielleicht auch, dass noch weitere Kirchenprojekte in Cottbus, in der Lausitz, in Ostdeutschland entstehen. Und dass ich bereit bin, vielleicht dieses Gebet zu sprechen, Herr, reiß den Himmel auf und komm herab. Dass ich Gott frage, Gott, willst du mich vielleicht auch da drin gebrauchen, dass eine Bewegung der guten Nachricht von Jesus entstehen kann. Wir als Kirche wollen davon träumen und dafür beten, dass Gott weitergeht und seine Geschichte weiterschreibt. Und wir wünschen uns, dass in einer Region, wo Kirche sich Stück für Stück eigentlich zurückgezogen hat oder so wenig sichtbar ist, dass Gott wieder neu hindurchstrahlt und etwas sichtbar wird von dieser Schönheit Gottes und dass neue Kirchenprojekte entstehen. Vielleicht in Schmelwitz, in der Platte, vielleicht in Senftenberg, in Burg, in Lübben und vielleicht mit dir. Bist du bereit, Schritte zu gehen, etwas zu riskieren für Jesus? Wisst ihr, deshalb ist Joel vor 2 Jahren bei uns hier gewesen und er hatte den Mut, diesen Schritt zu gehen, sich aussenden zu lassen, um in Weimar ein neues Kirchenprojekt zu starten. Und deshalb legen wir von Anfang an, seit Beginn dieser Kirchengründung, 500 Euro im Monat zurück für neue Kirchenprojekte, die gestartet werden sollen. Und deswegen haben wir in der kommenden Woche auch Gebetstage. Hier draußen ist ein toller Gebetsraum eingerichtet und wo wir beten wollen, dass Gottes Schönheit neu hindurchstrahlt, weil Kirche eine Bewegung aus vielen ist. Und die Frage ist, bist du dabei? Machst du mit? Schau doch mal, was Gottes Geist vielleicht auch in dir anregt. Vielleicht auch in diesen Gebetstagen. Frag ihn ehrlich, Gott, wo möchtest du mich vielleicht gebrauchen? Ich glaube, Gott ist noch nicht fertig mit uns. Gib deine kleinen Erwartungshaltung auf. Das ist Kirche und so wollen wir als Kirche gerne unterwegs sein. Und es gibt einen letzten Gedanken, mit dem ich schließen möchte, den ich mit euch teilen möchte und der hat mit einer Frage zu tun. Vielleicht sitzt du hier und schaust dir mittendrin an oder schaust vielleicht auch andere Kirchen an und sagst dir, okay, danke für diesen leidenschaftlichen Vortrag vielleicht oder für diese Gedanken, aber wieso sehe ich so wenig von dieser Dynamik in den Kirchen? Ja, wo ist das? Ja, die meisten Kirchen fühlen sich eher an wie tote Steine. Ja, sie sehen ganz nett aus, aber dass da wirklich so viel passiert, da ist man irgendwie noch ein bisschen entfernt. Und ich würde sagen, ja, das trifft es. Aber warum ist das so? Und die Bibel sagt, der christliche Glaube sagt, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, weil wir nicht gelernt haben, wie wir diese Kraft, diese Schönheit Gottes und seine Gegenwart aktivieren können. Und was wir aus diesen Geschichten, die ich am Anfang erzählt habe, aus dieser Erneuerungsgeschichte von Kirche, was wir da lernen können, ist, dass jedes Mal, wenn Gottes Schönheit, wenn Gottes Gegenwart auf einmal hindurchbricht, dann hat es damit zu tun, dass einzelne Leute irgendwie eine ganz besondere Erfahrung machen, mit Gottes Gnade. Und das ist mein letzter Gedanke, eine außergewöhnliche Erfahrung von Gnade. Was ist das, eine außergewöhnliche Erfahrung von Gnade? Gnade bedeutet so viel wie Geschenk oder unverdient, nicht erarbeitet. Also eine außergewöhnliche Erfahrung, dass ich so unverdient beschenkt bin. Oder andersherum ausgedrückt, ich glaube, viele Christen glauben vielleicht an Gott, aber für sie ist es oft kein Wunder mehr. Nichts Einzigartiges, nichts Besonderes. Und Petrus sagt hier, wir sollen seine großen Taten verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht geführt hat. An manchen Stellen ist im christlichen Glauben irgendwie wenig Erstaunen, da ist irgendwie wenig Wunder. Aber dort, wenn Gottes Liebe, seine Zuwendung zu uns hineinkommt und wir aus der Finsternis in sein Licht hineingenommen werden, dann kann da etwas Wunderbares entstehen. Nämlich dann beginnt etwas zu explodieren. Dann kommt auf einmal Gott hinein mit seiner Schönheit und fängt an, und das hat die Kraft, alles auf den Kopf zu stellen. Ist Gottes Liebe, seine Zuwendung zu uns etwas Erstaunliches für dich? Wenn nicht, dann darfst du ihn und kannst du ihn darum bitten, das zu entdecken. Und ich möchte schließen mit einer kleinen Meditation über dieses außergewöhnliche Geschenk, über dieses Wunder. Wenn Gott sagt, wir sind sein auserwähltes Volk, sein erwähltes Volk, dann heißt das, wir sind nicht gewählt, sondern wir sind erwählt. Gewählt heißt, du bist besonders gut in irgendeiner Sache beim Fußballspielen und deswegen wähle ich dich. Aber erwählt heißt, du bist nicht sonderlich gut, aber ich nehme dich trotzdem. Und Gott sagt, genau so ist das bei euch. Ihr seid erwählt, nicht weil ihr so gut seid, sondern weil ich euch will. Weil ich euch will. Und er sagt zu uns, wir sind ein Volk, das ihm gehört. Und dieses Wort, es gehört ihm, könnte man auch übersetzen, ihr seid mein wertvollster Besitz. Stell dir vor, du hättest einen funkelnden Diamanten zu Hause. Einige Millionen wert. Und wahrscheinlich würdest du sagen, ich habe viele tolle Sachen zu Hause. Aber dieser Diamant ist mein wertvollster Besitz. Der überstrahlt alles andere, was ich sonst habe. Für Gott zu uns zu sagen, du bist mein wertvollster Besitz, ist für ihn zu sagen, schau mal, ich habe viele Dinge. Das ganze Universum gehört mir. Alle Galaxien dieser Welt, die Berge mit Schnee bedeckt, die Ozeane. Aber im Vergleich zu dir und meiner Liebe zu dir ist es nichts. Du bist mein wertvollster, mein kostbarster, mit Abstand wertvollster Besitz. Aber ich glaube, das, was wir am stärksten sehen müssen, ist, dass diese Liebe, diese Zuwendung Gott so viel gekostet hat für uns. Und das ist, glaube ich, die Silvesterrakete, die in uns etwas zum Explodieren bringen kann. Petrus schließt diesen Bibelabschnitt in Vers 10 mit folgenden Worten. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Und was Petrus hier macht, ist etwas Erstaunliches. Er zitiert nochmal aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Buch Hosea. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch schon mal gelesen habt, das ist ein bisschen ein merkwürdiges Buch. Aber da drin geht es um einen Mann, Hosea, und der soll eine Frau heiraten mit Namen Goma. Und das tut er dann auch, aber Goma ist ihm untreu. Sie hat Affären mit verschiedenen Leuten, obwohl sie mit Hosea verheiratet ist. Und sie bekommt Kinder und Hosea weiß genau, das sind nicht meine Kinder. Und er nennt sogar ein Kind Lo-Ami, nicht mein, nicht mein Volk. Und schließlich verlässt sie ihn für jemand anderen. Aber dieser neue Liebhaber, der missbraucht sie und führt sie in die Sklaverei. Und Gott kommt zu Hosea und sagt, komm und liebe deine Frau wieder. Vergib ihr. Und Hosea, der Bräutigam, macht sich auf den Weg. Er geht auf den Marktplatz und er sieht sie wie ein Häufchen Elend da sitzen. Und er nimmt sie, kauft seine Frau, die ihm untreu war, wieder frei und bringt sie zurück nach Hause. Und dann sagt Gott, weißt du, warum du das getan hast? Genauso ist es mit meinem wertvollsten Besitz. Es ist ein Bild dafür, für die Menschen. Ich habe sie geschaffen für eine Beziehung zu mir. Aber sie haben mich mit Füßen getreten. Ja? Mein Volk hat sich abgewandt. Aber ich bin bereit, sie zurückzukaufen, koste es, was es wolle. Jesus Christus nannte sich selbst den Bräutigam. Und er kam auf die Erde und auf den Marktplatz der Welt und er sah, wie wir in unserem Leben auch wie so ein Häufchen Elend manchmal da sitzen, unterwegs mit unseren Fragen, mit unseren Herausforderungen, aber auch wie wir oft Gott außen vor lassen, wie Gottes Liebe nichts Wunderbares ist. Und er sieht uns und er hat uns gekauft und er lädt uns ein, dass wir wieder zu ihm zurück nach Hause kommen können. Wie hat er das bezahlt? Nicht mit Geld, nicht mit Diamanten, sondern mit seinem Blut hat er bezahlt. Damit Gott sagen kann, früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen und jetzt hat er euch seinem Erbarmen geschenkt. Ist das etwas Wunderbares für dich? Ich glaube, je mehr und je tiefer wir das verstehen, in dem Maße wird auch Gottes Schönheit, seine Gegenwart auch in unserer Kirche aktiviert. Gib deine kleinen Erwartungshaltungen über Gott auf. Und dann bist du eingeladen, dieses Gebet von Jesaja mitzusprechen. Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Komm mit Macht, so wie ein Feuer, das im Nu einen Reisighaufen verzehrt und Wasser zum Sieden bringt. Ich spreche ein Gebet. Lieber Gott, danke, dass du ein Gott bist, der den Himmel aufreißen möchte und der sich danach sehnt, uns so nah zu sein, uns persönlich zu begegnen und mit seiner Schönheit in unser Leben und auch in unsere Kirche hineinzukommen. Und du lädst uns ein, dass wir eine Bewegung sind von vielen, die das entdecken wollen und die das erwarten, dass du viel mehr tun kannst, als wir erbitten und begreifen können. Und deshalb beten wir, dass wir Gnade als etwas Außergewöhnliches, als etwas so Wunderbares entdecken, dass es unser Leben ganz neu aufbricht. Dass es eine Liebe zu dir aktiviert und eine Liebe zu den Menschen um uns herum, für unsere Stadt. Und dass du auch hier eine Erneuerung schenkst. Dazu laden wir dich ein. Danke, dass du dieser Gott bist. Amen.